Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns lieb und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus den Offenbarungen des Johannes, Kapitel 1, die Verse 9 bis 20. Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 9 bis 20. Und da lesen wir Folgendes. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß, wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen blüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hinaus. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der sieben goldenen Leuchter, ist dies. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Der Evangelist Johannes lebte während der letzten Jahrzehnte seines Lebens in Ephesus, lehrte und predigte in der dortigen Gemeinde, die der Apostel Paulus wenige Jahrzehnte zuvor gegründet hatte. Und Christsein war zu jener Zeit damals auch nicht ungefährlich. Denn damals breitete sich das Römische Reich aus und in vielen Städten gab es christliche Gemeinden. Aber der römische Staat und seine Organe reagierten mit Misstrauen und Verfolgung umso mehr, als sich herausstellte, dass die Christen den römischen Cäsarenkult nicht mitmachten und damit als Bedrohung für die Einheit des Reiches angesehen wurden. Sie mussten den Kaiser wohl als weltlichen Herren akzeptieren, aber ihm göttliche Verehrung entgegenbringen und ihm wie einem Gott gar zu opfern, durften sie nicht. Denn das Gebot Gottes verbot es, andere Götter zu haben. Auch wenn das zur Zeit der Apostel noch nicht so durchgängig klar war, wurde die Wirksamkeit des Johannes von den weltlichen Autoritäten als Problem empfunden. Johannes nimmt darauf Bezug, wenn er sich hier in unserem Text als Mitgenosse an den Bedrängnissen bezeichnet. Aus diesen Worten spricht eine demütige Haltung sowohl gegenüber den Gemeinden, an die er schreibt, und denen gegenüber, aus denen er sich als Bruder bezeichnet. Obwohl wir wissen, dass er ein Apostel ist. Ausdrücklich heißt es dann weiter, dass er um das Wort des Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus Christus auf die Insel Patmos verbannt worden war. Das bedeutete nichts anderes, dass er sich geduldigen musste und das lernen musste, mit anzusehen, wie die Ausbreitung des Reiches Gottes von Menschen behindert wurde. Mit seinen Bemerkungen bringt er hier zum Ausdruck, dass auch er Teilhaber an dem Reich ist, das Christus gehört. Und im Blick auf dessen Ausbreitung nicht menschliche Taktiken oder menschliches Arrangement zählt, nein, sondern Gottes Handeln alleine. Und somit, dass es im gegebenen Fall erforderlich macht, je nachdem, wo wir stehen, dass wir uns oft auch selber in Geduld üben müssen. Johannes hatte die besondere Aufgabe, Empfänger der Offenbarungen Gottes zu sein. Eine solche Offenbarung empfing er dort in der Einsamkeit dieser kleinen Insel. Insofern war seine Verbannung nicht nutzlos, sondern ganz im Gegenteil, sie wurde zu einer Zusammenfassung dessen, was Gott im Blick auf die künftige Geschichte zu offenbaren hatte. Und diese Offenbarung geschah in Form eines Hörererlebnisses und einer Vision. Er hörte und sah etwas, was normalerweise für den Menschen nicht zu hören und zu sehen ist. Er sah in die dem normalen Betrachter verschlossene, unsichtbare Welt und hörte eine große Stimme wie eine Posaune. Zunächst betrachten wir doch mal die Vision genauer, mit der Johannes seinen Bericht von dem Offenbarungsgeschehen hier einleitet, mit der Feststellung, dass er vom Heiligen Geist ergriffen wurde. Wie sich so etwas bemerkbar macht, wird uns nicht überliefert. Aber es bedeutet, dass der Heilige Geist, also Gott selbst, das Medium war, durch das die Offenbarung hier geschah. Und wir mögen uns auch an die Aussagen des Apostel Petrus erinnern, der in seinem zweiten Brief sagte, dass die Autoren der Schrift vom Heiligen Geist getrieben wurden. Somit müssen wir also davon ausgehen, dass das Eingreifen von dem Heiligen Geist bei Johannes das Ziel hatte, dass er in die Lage versetzt wurde, Gottes Offenbarungen zu empfangen, sie richtig zu verstehen und in einem Buch niederzuschreiben, die sogenannten 7 Sendschreiben. Nun, als erstes sah er die 7 goldenen Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Wie wir eben schon gehört haben, sind die 7 goldenen Leuchter Zeichen für die 7 Gemeinden, an die er schreiben soll. Johannes, der ja ein Jude war, kannte den Leuchter aus dem alttestamentlichen Tempel. Denn der 7-armige Leuchter, auch Menora genannt, stand im Vorraum des Allerheiligsten, wo sich auch der Altar und der Schaubrottisch befand. Somit also alles alttestamentliche Bilder, die auf unseren Herrn Jesus Christus hinweisen. Und nun sah Johannes diese goldenen Leuchter und Christus, unseren Herrn, in ihrer Mitte. Das Bild weist auch auf nichts anderes hin, als dass Christus durch die Gemeinden in die Welt hineinleuchtet. Nach dem Worte, welches er selber gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt. Und das gilt auch uns. Wir sind und sollen das Licht in dieser dunklen, gefallenen und bösen Welt sein. Doch noch etwas ist hier sehr interessant. Es wird erwähnt, Johannes erwähnt, dass die Leuchter aus Gold sind. Wie wir alle wissen, ist Gold mit einer der wertvollsten Rohstoffe auf Erden. Und dass eben die Leuchter aus Gold sind, weist auf den Wert hin, den Gott den Gemeinden beimisst, indem die ungläubigen Menschen den Lebenswandel von uns sehen, unsere guten Werke, mit denen wir vor den Menschen uns als wiedergeborene Christen ausweisen, wird etwas von diesem Licht sichtbar. Somit sagt also die Beschreibung nichts anderes aus, als dass der Herr Jesus Christus seine Gemeinden kennt und weiß, was in ihnen geschieht. Auch heute Morgen hier bei uns. Er sieht, ob ihr Licht noch brennt, ob es flackert oder ob es gar zu erlöschen droht oder im schlimmsten Fall schon ganz erloschen ist. Und das gilt auch heute noch für alle örtlichen Gemeinden. Und diese Version des Johannes erinnert uns auch an die des Propheten Daniel, der uns berichtet im 7. Kapitel des Buches von Verse 13 und 14. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie ein Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre, Reich, dass ihm alle Völker und Leute auch so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Daniel sah also hier nichts anderes als unseren Herrn Jesus Christus, wie er erhöht wurde, als er zu Gott, dem Vater im Himmel, zurückkehrte, der alle Macht im Himmel und auf Erden Jesu gab, nachdem er das Heilswerk vollbracht hatte. Wir haben am Donnerstag in dieser vergangenen Woche an die Himmelfahrt Jesu gedacht. Und wie wir wissen, geschah sie 40 Tage nach seiner Auferstehung. Doch nun stellt sich die Frage, wie sie geschah und was sie eigentlich zu bedeuten hat. Auch für uns. Nun, zum einen versammelte Jesus vor seiner Himmelfahrt seine Jünger auf dem Ölberg und gab ihnen den Auftrag, bis ans Ende der Erde seine Zeugen zu sein, und wurde durch eine Wolke vor ihren Augen fortgenommen. Zwei Engel verhießen ihnen seine Wiederkunft und voller Freude kehrten die Jünger nach Jerusalem zurück. Und doch blieben sie im Lobe Gottes einmütig zusammen und warteten auf die Kraft aus der Höhe. Zum anderen geht es bei der Himmelfahrt Jesu auch um den Lohn seiner Mittlerschaft und die Vollendung seines Sieges. Ihn, der sich selbst erniedrigt hat und gehorsam geworden ist bis zum Tode am Kreuz, und das alles für uns, hat Gott erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Und das, was er am Kreuz für uns getan hat, das wollen wir später auch im Gedächtnismahl feiern. Die Himmelfahrt bildet so den äußerlichen Abschluss des unmittelbaren Wirkens Jesu auf der Erde und hat so ihren eigenen Platz in seinem Leben, im Glauben der Gemeinde und in der Verkündigung der Apostel. denn sie ist deutlich von der Auferstehung zu unterscheiden. Und nun knüpft die Vision des Johannes hier sachlich daran an. Denn Johannes sah auch den erhöhten Christus in dieser Vision. Hier nur nicht als der liebe Heiland zu sehen, der sich wie ein Diener dem Sünder zuwendet, sondern der erhöhte Herr, den sah er. Und die Gestalt, die Johannes sah, ist von einer erdrückenden Herrlichkeit und in jeder Hinsicht respekteinflößend. Denn das lange Gewand Christi und sein goldener Gürtel weisen ihn als den Hohepriester aus, der seine Gemeinde vor Gott vertritt. Unser Herr Jesus Christus war alle Zeit gegürtet, solange er auf Erden wandelte, und war stets bereit zum Werk der Gnade. Und auch heute noch steht er vor dem Throne der Ewigkeit in seinem Amt ganz treu vor, nämlich mit dem Gürtel um den Leib her. Ihr Lieben, ist das nicht eine herrliche Botschaft, dass wir wissen dürfen, dass er nicht aufgehört hat, seine Liebespflichten an uns zu erfüllen, weil das unser köstlicher Schutz und Schirm ist und dass er ewig lebt und für uns vor dem Vater bittet. Nun, jetzt mag dem einen oder anderen die Frage vielleicht hochkommen, was hat das mit dem goldenen Gürtel auf sich? Nun, der goldene Gürtel ist ein Zeugnis für die Vortrefflichkeit seines Amtes, der Königswürde seiner Person, der Hoheit seines Standes und der Herrlichkeit seines Lohnes für alles ertragene Leid auf Erden. Er ruft nicht mehr aus dem Staube, sondern er redet nun und bittet mit Kraft wie ein König und hoher Priester. Unser Herr Jesus gibt uns doch hier ein herrliches Vorbild. Wir dürfen unseren Gürtel des Glaubens nie lösen. Es ist nie Zeit, sich zur trägen Ruhe niederzulegen. Es ist Zeit zum Wirken und Kämpfen für uns. Wir müssen den Gürtel der Wahrheit immer dichter und fester um unsere Brust gürten. Denn ein Herz, das nicht wohl umgürtet ist mit der Wahrheit in Jesus Christus und mit der Treue, die der Heilige Geist in uns wirkt, wird nur zu leicht von irdischen und vergänglichen Dingen angegriffen. Und schon ist die Versuchung da und hat uns fest im Griff. Und deswegen ist uns die Heilige Schrift gegeben worden, damit wir durch sie in unserer Stellung erhalten und gekräftigt bleiben. Das bezieht sich auch auf unsere Versammlungen, auch hier heute Morgen, wenn wir uns unter das Wort Gottes stellen oder wenn wir uns in den Bibelstunden versammeln. Nun mag der ein oder andere vielleicht gedacht haben, wenn es hier heißt, weißes Haar, das weiße Haar und die helle Kleidung bezeichnen vielleicht sein hohes Alter. Nein, das ist ein Bild für seine Reinheit und Heiligkeit, in der er jetzt ist. Und das Bild von den Augen wie Feuerflammen kommt noch zwei weitere Male, finden wir es im Buch der Offenbarungen. Und diese Wendung sagt nichts anderes aus, dass er mit seinem unbestechlichen Blick nichts entgeht, aber auch gar nichts. Und dass er die menschliche Sündhaftigkeit in ihrer ganzen Schärfe sieht. Nichts bleibt vor ihm verborgen, aber auch gar nichts. Ein sündiger Mensch kann vor dem alles durchdringenden und jede Unreinheit aufdeckenden Blick nur erschrecken, weil Christus ihn voll und ganz durchschaut. Und auch wir würden vor solchen Augen am liebsten die Flucht ergreifen, weil sie Gericht bedeuten. Die Füße, die Johannes wahrnahm, waren wie Golderz, das im Ofen glüht, berichtet er uns. Auch das weist darauf hin, dass Gott wie ein verzehrendes Feuer ist. Wo immer Christus hintritt, hinterlässt er verbrannte Erde, weil seine heilige Erscheinung auf der gefallenen Welt eben nur Gericht bedeuten kann. Aber wir haben noch etwas anderes gehört. Zu der Erscheinung Jesu gehört auch, dass er 7 Sterne in der rechten Hand hatte. Diese Sterne sind, wie Johannes erklärt, Symbole für die 7 Gemeinden, die er eben in den folgenden Sendeschreiben anschreiben sollte. Denn ihre Stärken und Schwächen stehen unserem Herrn unmittelbar vor Augen. Und er kann über sie verfügen. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Erzhirte. Auch wenn er für die Gemeinden und ihre Glieder unsichtbar ist und abwesend zu sein scheint manchmal, so ist ihm ihr Tun und Erleiden doch immer wohl bekannt. Und unser Herr Jesus Christus äußerte sich dazu so, dass das, was er den verschiedenen Gemeinden sagt, auch auf andere Gemeinden im Laufe der Kirchengeschichte zutreffen kann. Und wie wir wissen, ist es auch eingetreten. Und wird auch weiter standhalten und heute oder morgen nicht aufhören. Und unter dieser Perspektive müssen wir die Sendeschreiben lesen und verstehen. Die Vision sagt klar, dass Christus diese Gemeinden in ihrer Unterschiedlichkeit kennt. Dabei findet er tote Gemeinden vor, laue Gemeinden, in Hurerei und Götzendienst begriffene Gemeinden, aber auch solche, die treu zu seinem Wort stehen. Und er sieht auch jeden einzelnen von uns in den Gemeinden. Er weiß, wer treu ist, wer sich nicht am Abfall beteiligt und wer an seinem Wort der Wahrheit festhält. Und dass unser Herr Jesus Christus die Gemeinden in der Hand hat, bedeutet auch, dass er die eine Gemeinde nicht mehr als die seine erkennen kann und ausspuckt, als wäre sie Dreck. Während er andere Gemeinden trotz ihrer Schwachheit und Bedrängnis lobt. Und trotz all unserer Schwachheiten und den Bedrängnissen, in denen wir auch oft als Gemeinde gestanden haben in den letzten knapp 9 Jahren, hat uns der Herr hier erhalten. Und dafür können wir ihm nur von Herzen dankbar sein. Wir sind keine perfekte Gemeinde, mit Sicherheit nicht. Aber für uns ist es wichtig und vom Herzen sehr wichtig, dass Christus sein Wort, sein Evangelium der Gnade hier im Mittelpunkt steht und nichts anderes. Und jeder einzelne von uns sollte sich die Frage stellen, ob der Herr Jesus noch den ersten Platz in seinem Leben hat. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann ist man aus der ersten Liebe gefallen und sollte schnellstens Buße tun und umkehren. Halten wir also fest, was in der Vision des Johannes von Jesus ausgeht, ist das Wort Gottes. Es wird dargestellt als zweischneidiges Schwert. Und wie wir alle wissen, finden wir dieses Bild des zweischneidigen Schwertes auch an anderen Stellen in der Bibel. Nehmen wir zum Beispiel den Hebräerbrief. Er stellt fest, dass das Wort Gottes lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist. Und ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens ist. Das also ist es, was von dem erhöhten Herrn Jesus ausgeht. Er regiert die Gemeinde durch sein Wort. Denn das Wort Gottes handelt ja von ihm. Es ist ja die Heilsbotschaft, die in Jesus offenbar wurde, das Evangelium der Gnade. Und unser Herr sagte noch zu seinen Lebzeiten zu Pilatus: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Und diese Wahrheit haben wir in seinem Wort. Und so wie sein Wort damals die Sünder zur Umkehr führte und die Selbstgerechten und Frommen zum Widerspruch reizte, so ist es auch heute noch. Lasst uns noch die besondere Zuwendung Jesu Christi an Johannes im Zusammenhang mit der Vision betrachten. Aus der herauskristallisiert sich seine Barmherzigkeit. Denn Johannes berichtet uns weiter: Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Wir erinnern uns, er war der Jünger, den Jesus lieb hatte, der sich über ein halbes Jahrhundert im Dienst Jesu als Apostel bewährt hatte und war auch so sehr mit Sünde behaftet, dass er erschrecken musste vor einer solchen Erscheinung unseres Herrn. Und es ist das Gleiche, wie es einst bei Jesaja, der bei seiner Berufung ebenfalls etwas von der Herrlichkeit Gottes sah und ausrufen musste, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Und so ähnlich wie damals ein Engel zu Jesaja kam und ihm die Vergebung seiner Sünden zusprach, so geschah es auch bei Johannes. Nur eben, dass hier kein Engel kam, sondern Jesus selbst in seiner Hoheit und Heiligkeit mit ihm sprach. Und dieser erhöhte Herr neigte sich zu Johannes herab, legte seine rechte Hand auf ihn und sagte ihm: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Mit diesen Worten tröstet unser Herr den Johannes, indem er sich ihm darstellt als den Ersten und den Letzten und den Lebendigen. Und in diesen drei Namen liegt seine ganze Majestät. Sie sind wie ein Lebensstrom für unseren Glauben. Der Herr ist der Erste als das ewige Wort. Er war da vor allem Geschaffenen als der Grund für aller Kreatur, also vor Grundlegung der Welt. Auch als der verklärte Menschensohn ist er der Erste, der alle Macht der Finsternis überwunden hat. Der Erste als Durchbrecher für alle, die ihm im Glauben nachfolgen. Wie er der Erste ist, so ist er der Letzte, nämlich das Endziel alles Geschaffenen. Alles soll in ihm seine Vollendung finden. Somit können wir sagen, die Fülle des göttlichen Lebens wohnt in ihm leibhaftig. Denn was ist alles durch den Teufel und durch das Menschenfall in die Welt gekommen? Wenn wir es zusammenfassen: Der Tod als Lohn für unsere Sünde. Doch die Macht des Todes wurde an dem lebendigen Felsen der Ewigkeit, an unserem Herrn Jesus Christus, gebrochen. Er hat am Kreuz die Mächte der Finsternis besiegt, den Teufel selbst. Und dabei sollten wir auch bedenken, er ist nicht nur für sich dem Tode entronnen, sondern hat in seiner siegreichen Auferstehung die Schlüssel zur Hölle und des Todes mit sich genommen hinauf auf dem Thron. Und an dieser Auferstehung, ihr Lieben, da haben wir auch Anteil. Es ist also eine Geste der gnädigen Zuwendung, dass der erhöhte Herr Johannes selbst die Hand hier auflegt, so wie Johannes es aus den Erdentagen Jesu noch in Erinnerung hatte. Und wir hören zunächst das immer wieder in der Schrift zu findende Wendung, die uns auch oft zum Trost wird: Fürchte dich nicht. Johannes sollte keine Angst haben vor der Hoheit und Heiligkeit des erhöhten Herrn. Und dann finden wir das ihm aus seiner Jüngerzeit vertraute Ich Bin. Das hatte Johannes oft aus dem Mund Jesu gehört, damals in seinen Erdentagen, als Jesus Mensch, als Mensch unter den seinen Jüngern weilte. Und Jesus Christus hat seine Meinung über die Jünger nicht geändert. Auch als der Erhöhte gibt er sich als der Ich Bin zu erkennen. Als der Gott, der sich seinem Volk in großer Treue zusagt. Er umfasst die Geschichte der Welt in all ihrer Zwiespaltigkeit. Er kennt die Arroganz der Mächtigen, die Vergötterung von Menschen, den Terror gegen Andersdenkende, die Diskriminierung seiner Gemeinde und die Höhen und Tiefen in der Geschichte seines Volkes. Er kennt auch das Leben eines jeden Menschen. Er ist der Letzte, der am Ende der Weltgeschichte das letzte Wort zu sagen hat, im Gericht und die endliche Erlösung seines Volkes zu verfügen hat. Nichts ist seinen feurigen Augen verborgen und es gibt absolut nichts, was er nicht umfassen könnte. Auch die konkrete Situation seiner Gemeinde, damit meine ich die universale Gemeinde Jesu, ist ihm bestens bekannt. Er kennt die Anfechtungen, in denen sie steht, und er spricht in seiner Autorität immer wieder die Gemeinden an. Das alles ist sehr tröstlich, denn wer wie Johannes seine Sünde erkennt und bekennt und an Christus zum lebendigen Glauben kommt, der ist gerechtfertigt und Gottes Kind und hat das ewige Leben. Aus uns selber haben wir nichts. Da können wir nichts bringen zu unserer eigenen Erlösung. Nur in Christus Jesus allein geschieht die Rechtfertigung von uns vor Gott, dem Vater. Und deswegen musste Johannes sich auch angesichts dieser erdrückenden Vision nicht mehr fürchten. Denn es war derselbe Jesus, den er aus seinen jungen Jahren kannte, der Gekreuzigte und der Auferstandene. Und dieser ist nun der erhöhte Herr, ein verzehrendes Feuer für einen unbußfertigen Sünder, aber ein gnädiger Gott für den, der ihn erkennt und an ihn glaubt. Er offenbarte Johannes großartige Dinge, die er aufschreiben und den Gemeinden als Gottes Wort verkündigen sollte. Und so zeigt sich Jesu Barmherzigkeit noch einmal ganz deutlich darin, dass er doch einen solchen hinfälligen und schwachen und sündigen Menschen wie Johannes in seinen Dienst nahm, als der erhöhte Herr. Kommen wir zum Schluss. Nun, welcher Segen kommt aus der Verbannung des Johannes? Darauf wollen wir abschließend achten. Ihm wird die Geschichte des Reiches Gottes bis in weite Ferne hinaus enthüllt. Nicht in der Heimat in Jerusalem, sondern an einem öden Verbannungsort sollte Johannes diese wunderbaren Blicke tun, die Gott ihm bestimmt hatte. Und somit verwandelte sich der Ort der Verbannung für ihn zu einem der herrlichsten Plätze in der Welt. Die öde Insel wird zum Bethel, wo Engel auf- und niedersteigen. Als er das irdische Jerusalem nicht mehr sehen darf, zeigt Gott ihm das neue Jerusalem im Himmel. Da, wo er spärlich oder fast nie eine Nachricht von den Christengemeinden bekam, gibt Gott ihm jetzt eine Nachricht von der Gemeinde Jesu bis in die letzte Zeit hinein. Da, wo er von allem Einfluss auf andere ausgeschaltet ist, übt er den allergrößten Einfluss aus durch das Buch, das Gott ihn hier schreiben lässt. Und somit haben sich seine Feinde gründlich verrechnet, als sie Johannes auf die kleine Insel Patmos schickten. Sie konnten ihn wohl verbannen, aber statt ihn und Gottes Wort zu schädigen, mussten sie ihm zu neuen Erquickungen und Segnungen verhelfen. Denn Johannes stand eben in einer höheren Hand. In der Hand Jesu Christi, dem erhöhten Herrn. Und jener vom Hass eingegebene Befehl des römischen Kaisers wurde ihm zur Segensführung seines Gottes. Und das ist bis heute die Art unseres Herrn. Er nimmt den Seinen die Angst vor dem Hass ihrer Feinde, indem er sie stärkt und ihre Wege zum Besten wendet. Den Gemeinden sei gesagt, dass sie stets Rechenschaft darüber abzulegen haben, dass Christus, der zur Herrlichkeit erhöhte Herr ist. So sehr wir betonen, dass Jesus Mensch geworden ist und unter den Menschen war wie ein Diener, so wenig dürfen wir vergessen, dass er nun der verherrlichte Christus ist. Er mag für unsere Augen unsichtbar sein. Und das ist auch gut so. Denn wie würden wir vor seiner Heiligkeit reagieren, wenn wir ihn so sehen dürften wie Johannes? Wir würden genauso zu Boden fallen. Weil wir elende Sünder sind und nichts in uns haben. Der geistliche Anstoß, der von unserem Herrn Jesus Christus ausgeht und der uns angemessen ist, ist sein heiliges Wort, das er durch die Propheten und Apostel verkündigt hat. Das sollen wir hören und lesen. Anhand dieses Wortes sollen wir ihn erkennen und diesem Wort sollen wir ja glauben. Gerade jetzt auch in dieser Stellung, in der er sich befindet, zur Rechten des Vaters sitzend, und ist dort unser Mittler. Schauen aber werden wir ihn erst in der Herrlichkeit nach Vollendung aller Dinge auf dieser Welt. Wir werden dann erst frei von Sünde sein und einen neuen Leib erhalten, den sogenannten Herrlichkeitsleib. Wohl allen, die in dieser Gnadenzeit Nachfolger Jesu werden und ihn einst sehen dürfen mit Freuden, so wie er jetzt ist, der erhöhte Christus. Amen.